SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Jörg Niesen ist Rettungssanitäter, er ist Feuerwehrmann, er macht diese Jobs seit 25 Jahren plus minus. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, wunderschön, dass ich hier sein darf.
Wann war Ihr letzter Einsatz?
Lassen Sie mich kurz überlegen. Wir haben heute Dienstag, dann reden wir über...
Wir haben heute Mittwoch.
Mittwoch, sehen Sie, Raum und Zeit schon verloren. Dann reden wir über Sonntag.
Sonntag war was?
Sonntag war Brandschutz und war sogar eine relativ quirlige Schicht mit mehreren kleineren Feuern, Türöffnungen und da verließen sie ihn. Ich erinnere nicht jeden Einsatz.
Was war der letzte heftige Einsatz, den Sie nicht vergessen haben?
Der letzte heftige Einsatz, den ich nicht vergessen habe, ist... glaube ich, eine Reanimation in einer häuslich sehr schwierigen Situation, also wo wir sehr beengte Verhältnisse vorgefunden haben, wo also die medizinische und die technische Rettung sehr gut zusammenspielen mussten, damit wir gut aus dem Haus rauskommen konnten mit einem Patienten, der dann lebend im Krankenhaus abgeliefert wurde.
Haben Sie reanimiert? Hat es der Notarzt gemacht?
Die Aufgabenteilung variiert in dem Szenario. Also die Reanimation ist körperlich relativ anstrengend, wenn man das eine Weile fortsetzen muss.
Okay.
Und räumlich waren wir nicht in der Lage, technische Hilfsmittel so zu nutzen, sodass wir uns abgewechselt haben.
Welches war der letzte komplett überflüssige Einsatz?
Der war auch am Sonntag. Da ging es letzten Endes um einen, nennen wir es mal, Papierkorb an einem Laternenmast neben einer Bushaltestelle, in dem eine Zigarette gekokelt hat.
Okay. Und dann wurde 110 oder 112 gewählt?
Richtig. Und das ist so der Maßstab, wo ich sage, da kann man dann auch als Anwohner eine Gießkanne drüber schütten.
Passiert das häufiger?
Leider ja. Und was daran ärgerlich ist, dass es eben Ressourcen bindet und wir in der Zeit eben für wirklich Wichtige nicht zur Verfügung
stehen. Kann man es quantifizieren, wie viel Prozent der Einsätze überflüssig sind?
Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Wehre ich mich immer ein bisschen gegen. Also ich habe schon mal übertrieben formuliert, 80%, die sind es vermutlich nicht. Aber die Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen.
Bleibt das eigentlich für den, der meldet, in jedem Fall folgenlos?
Nein, also wenn wir feststellen können, dass es sich um Notrufmissbrauch handelt, dann ist das auch justiziabel und kann verfolgt werden.
Was wäre ein klassischer Notrufmissbrauch?
Naja, wenn man, ich sag mal, angetrunken auf der Party die 112 ruft, damit man mal das Blaulicht sehen darf. Ja?
Okay.
Die eigene Disco-Beleuchtung hat nicht ausgereicht, dann müssen wir kommen.
Okay.
Da wäre sicherlich der Moment erreicht, wo man das verfolgt. Aber ansonsten heißt es in gutem Glauben.
Mhm.
Ja, also wenn man unterstellen kann, dass der Anrufer es nicht böswillig getan hat, dann bleiben die Anrufe kostenfrei.
Eins noch zur Klärung Ihrer Arbeitssituation. Sie sind beides, Sie sind Rettungssanitäter und Sie sind Berufsfeuerwehrmann. Wie geht das zusammen?
Oder es geht gut zusammen. Also wir verbinden die technische und die medizinische Rettung und ich kenne es gar nicht anders. Also ich bin seit 25 Jahren so aufgewachsen beruflich und davor war es auch schon so organisiert. In Nordrhein-Westfalen ist es in fast allen Großstädten so organisiert. Bundesweit gibt es da Unterschiede.
Unser Gast ist Jörg Niesen, Rettungssanitäter, Berufsfeuerwehrmann. Das alles in stetem und kontinuierlichem Wechsel seit 25 Jahren plus minus. Dazu Buchautor. Auf wie viele Bücher insgesamt kommen Sie jetzt?
4 mit Kurzgeschichten und dann gibt's noch 1 mit Blitzlichtern und habe noch an einem Kinderbuch mitgewirkt. Also insgesamt 6.
Das letzte Buch hat einen einigermaßen gewöhnungsbedürftigen Titel. Jackie hat... Hirn erbrochen, bleibt die jetzt doof?
Ja.
Die Geschichte hinter dieser Schlagzeile?
2 Zwillingsschwestern haben es im Nachtleben ein wenig übertrieben. Haben also auf gut Deutsch gesagt ordentlich gepichelt. Und eine hat die Dinge, die sie zu sich genommen hat, nicht mehr bei sich behalten und sich übergeben. Und das, was da aus ihr rauskam, sah für ihre Schwester so aus, als wäre es Hirn. Und daraufhin hat sie den Rettungsdienst alarmiert. Für mich ist die entscheidende Frage, wie schlau war Jackie vorher?
Ja, die und hinterher, gut, also die Frage, die wird sowieso noch zu beantworten sein. Ansonsten haben Sie diese Geschichte selbst erlebt oder haben Kollegen, die Ihnen erzählt?
Nee, das ist eine derer, die ich tatsächlich selber erleben durfte, ja.
Ja. Ansonsten die Geschichten, die Sie dann aufschreiben, schreiben Sie die 1:1 auf, verfremden Sie die, schmücken Sie die aus?
Also um es noch zu klären, eigentlich sind es Bandnudeln, ne, um das noch abschließend zu erwähnen. Aber natürlich verändere ich und verfremde ich und ich übertreibe auch. Also das nehme ich mir als künstlerische Freiheit heraus. Und es gibt Dinge wie Verschwiegenheitspflicht und Schweigepflicht. Also ich bin gezwungen, die Dinge so zu verändern und zu verfremden, dass ich die Person nicht wiedererkennen könnte. Da lege ich auch so größtmöglichen Wert drauf.
Sie beschreiben beispielsweise auch in einer Geschichte Senioren nach einem selbstgewählten Drogenexperiment. Was ist da passiert?
Einer meiner Lieblingsgeschichten im Buch. Zwei recht rüstige Senioren sind auf die Idee gekommen, Legal Highs auszuprobieren. Man wolle noch mal was erleben im Alter. Und nachdem sie die eingeworfen haben, kehrte dann irgendwann Einsicht ein und man hat mal gegoogelt, was man da überhaupt genommen hat. Danach war die Freude nicht mehr so groß, sondern Angst übernahm quasi die Gefühlslage. Und man hat dann den Rettungsdienst alarmiert. Aber nicht mit der Intention, uns ins Krankenhaus zu begleiten, sondern damit wir quasi als Nachtwache zu Hause auf sie aufpassen.
Und wie ist es ausgegangen? Sie sind wieder gegangen?
Natürlich.
Aber haben Sie sie mitgenommen?
Nein, nein, die waren nicht zu bekehren, dass sie vielleicht sinnvollerweise mitkommen. Aber wir können natürlich keine Nachtwache von mehreren Stunden übernehmen. Ja. Und Gassi gehen mit dem Hund tun wir auch nicht, auch wenn es praktisch für die Leute wäre. Die Erwartungshaltung mussten wir enttäuschen.
Die ältere Dame, die Sie beschreiben, die einen Herzinfarkt erlitten hat und bevor sie bereit war, das Haus zu verlassen, sich noch die Haare schön machen wollte, die hat es wirklich gegeben?
Ja, natürlich. Das ist auch überhaupt kein Einzelfall oder keine seltene Situation. Die Leute reflektieren ihre Situation nicht immer richtig. Und wenn der schwere Hinterwandinfarkt eigentlich zeitnah ins Krankenhaus sollte, dann wird Oma Schmitz nicht das Haus verlassen, ohne sich frisiert zu haben. Die hat noch nie das Haus verlassen, ohne sich frisiert zu haben.
Wie verhalten Sie sich in solchen Fällen, wissend, dass es der Faktor Zeit ist, auf den es unmittelbar ankommt?
Ich muss abwägen, ob ich, sage ich mal, mit einem gewissen Druck vorgehe oder ob ich eher Einsatzerfolg erziele, wenn ich empathisch mir diplomatisch 2 Minuten nehme und ihr vielleicht sogar ihren Willen lasse.
Ja.
Und im Anschluss eine Patientin habe, die, ich nenne es mal, besser führbar ist.
Okay, wann üben Sie Zwang aus?
Zwang äußerst selten, ganz generell, des Menschen Wille geht vor sein Wohl. Also bis wir Zwang ausüben, müssen gesetzliche Dinge erfüllt sein, die Gott sei Dank nicht im Standardeinsatz vorkommen. Da reden wir eher über psychiatrische Notfälle.
Dann haben Sie auch bei einem Ihrer Einsätze einen Falschfahrer. Hatten Sie mal einen Falschfahrereinsatz?
Ich habe nicht besonders viel Autobahn in dem Bezirk, in dem ich arbeite. Insofern ist es bei mir nicht an der Tagesordnung, aber im Rahmen des Berufslebens kann ich mich schon an einen Einsatz erinnern, der damit im Zusammenhang steht.
Der auch nicht schön ausgegangen ist.
Nee, diese Geschichten, die frontal aufeinanderprallen mit hohen Geschwindigkeiten, gehen leider oft für die Beteiligten nicht gut aus.
Wie lange gehen Ihnen solche Geschichten nach und wie lange bleiben solche Bilder dann auch im Kopf?
Ich muss sagen, diese, ich nenne es mal, chirurgischen Bilder mit Schwerverletzten, ob jetzt auf einer Baustelle oder auf der Autobahn, spielt dabei für mich gar keine Rolle, die laufen mir Gott sei Dank nicht nach. Das betrachte ich tatsächlich recht handwerklich. Da gibt's andere Dinge, die mich anfassen und die mir auch nachlaufen.
Zum Beispiel?
Ich erzähle in dem Zusammenhang meist von einem Einsatz, wo ein älterer Herr ich nenne es mal Ernährer der Familie im Keller gehalten wurde, weil man von ihm noch die Pflegestufe 3 kassieren konnte. Und wir ihn letzten Endes aus einem Kellerverlies befreit haben, indem er mit einem Rollator durch seine eigenen Exkremente gerollt ist und da Monate verbracht hat und letzten Endes Nachbarn, die Polizei und dann auch den Rettungsdienst eingeschaltet haben, um den Mann, zu befreien.
Hilflos, verwahrlost, verwirrt auch?
Natürlich.
Ja.
Das ist.
Wer hat Sie da informiert, wenn ich fragen darf?
Letzten Endes uns, die Polizei und Nachbarn haben die Polizei eingeschaltet, weil sie die Zustände für Gott sei Dank nicht mehr tragbar gehalten
haben. Dann ist dieser Mann ins Krankenhaus gekommen. Richtig. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist?
Nein, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich vermeide tatsächlich, Geschichten hinterherzugehen, auch um mich selber nicht zu sehr emotional an Dinge zu binden. Aber wenn man mich fragt, welche Einsätze mir nachlaufen, dann ist es eher diese Schiene als irgendwelche chirurgischen Geschichten.
Also ein solcher Fall kann ja eigentlich auch juristisch nicht folgenlos bleiben. Wird dann irgendwie staatsanwaltschaftlich ermittelt gegen eine Familie?
Zumindest stoße ich das nicht an, aber sicherlich durch die damals hinzugezogene Polizei gehe ich schon davon aus, dass eine Freiheitsberaubung und Ähnliches mindestens im Raum stand. Aber auch das verfolge ich in der Tat nicht, was da am Ende justiziabel bei rauskommt.
Wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie zu einem Einsatz gehen, in ein Treppenhaus kommen und schon vor der betreffenden Tür merkwürdige Gerüche wahrnehmen?
Ich muss tatsächlich sagen, im Laufe meines Berufslebens ist meine Nase empfindlicher geworden.
Empfindlicher?
Ja, tatsächlich. Okay. Also ich sag mal, zur Sturm- und Drangzeit mit Mitte 20, gerade als Berufsanfänger, da konnte man mich, ich drück's mal sehr, sehr salopp aus, in andere Sauereien schicken, als man das heute kann.
Ja.
Meine Nase ist tatsächlich empfindlicher geworden und die Schwelle, wo ich selber dann auch mit mir kämpfe, die ist gesunken.
Und das Gefühl, in eine vermüllte Wohnung zu kommen und dann möglicherweise jemanden zu finden, der schon sehr, sehr lange dort liegt, auch nicht schön.
Nicht schön. Und ich kann mich sogar an eine Situation erinnern, wo wir in einem Müllberg tatsächlich jemanden gefunden haben und zunächst mal erstaunt waren, dass der Mann am Leben war.
Okay.
Ja, also das ist unschön.
Wir hatten vorhin die Geschichte der älteren Dame, die trotz Herzinfarkt erst ihre Haare ordnen wollte, bevor sie ins Krankenhaus geht. Jetzt kommt die Geschichte mit dem älteren Herrn, der, ich glaube, bekokst auf seiner Terrasse stand.
Ein bekokster Pädagoge.
Pädagoge.
Ich möchte jetzt keinen zwingenden Zusammenhang grundsätzlich feststellen, aber in dem Fall war es so. Ein bekokster Pädagoge, der im weißen Bademantel an einem, ich nenne es mal, billigen Keyboard im Garten stand und Udo Jürgens Lieder gesungen hat.
Mhm. Wer hat dann Sie angerufen?
Wir vermuten, dass wir angerufen worden sind, weil die Polizei gesagt hat, wir kommen nicht. Also alles in allem muss man eher sagen, ganz am Anfang haben wir nicht gedacht, dass das ein rettungsdienstlicher Einsatz wird, sondern wir haben es erstmal als Ruhestörung eingeordnet und uns eher gefragt, warum die Polizei nicht hier ist, sondern wir.
Gut, also Ruhestörung möglicherweise, wobei es vielleicht auch Nachbarn gibt, die solche Lieder mögen, auf etwas ungewöhnliche Art und Weise dargebracht. Dann die Geschichte mit dem offenen Bademantel könnte man ja als Erregung öffentlichen Ärgernisses begreifen.
Ja, aber er war jetzt, sag ich mal, auf seinem privaten Grundstück und das war umfriedet. Also er hat sich jetzt nicht präsentiert damit, so würde ich das nicht formulieren. Im Gespräch kommt dann raus, dass er ein bisschen merkwürdig ist und dann taucht noch seine Ehefrau auf, die uns dann letzten Endes darüber aufklärt, dass der Mann erstens bekokst ist, zweitens Früchte in seinem Anus trägt und spätestens da ist uns klar, das ist ein rettungsdienstlicher Einsatz. Und
darf ich fragen, um welche Früchte es sich handelt?
Es waren Mandarinen.
Aha.
Zwei. Fragen Sie mich bitte nicht, warum Mandarinen.
Okay. Also der Mann kam ins Krankenhaus, dann wurde ärztlich, medizinisch, chirurgisch das Notwendige getan.
Genau, und wir waren eigentlich schon aus dem Rennen und sind aber mit einem anderen Patienten, ich sag mal eine Stunde später, ins gleiche Krankenhaus.
Aha.
Haben uns dann nochmal nach der Obsternte erkundigt, was denn mit den Mandarinen jetzt so passiert ist. Aber und daraufhin meinte der Chirurg, die Mandarinen wären das kleinste Problem gewesen. Die dicken Bohnen in der Harnröhre hätten sie vor viel größere Herausforderungen gestellt.
Okay, aber jetzt ist es nun so, wenn das einer privat macht, niemand anderen schädigt und das sozusagen geheim bleibt, dann ist es das eine. Das andere ist aber, wenn sowas öffentlich wird und du in einem Krankenhaus ein Stück weit ja auch erklären musst, warum du mit dieser ungewöhnlichen Mandarinennummer eingeliefert wirst.
Ja.
Und? Was sagte der?
er hat es nicht wirklich begründet. Mein Gott, also es gibt nun mal die Vorliebe von offensichtlich einigen Menschen, sich Dinge rektal einzuführen, und in seinem Fall waren es Südfrüchte.
Kann es sein, dass ihm das unfassbar peinlich war?
Ich glaube, dass er relativ bekokst war und den
ach so, okay.
Das Gefühl von Fremdscham oder von Scham in dem Moment noch gar nicht entwickelt hat.
Vielleicht ist es ja auch besser so fürs eigene Seelenleben.
Das mag sein, ja.
Die Geschichte mit den Mandarinen hat dazu geführt, dass wir viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Da ist dann die Rede von Tannenzweigen an Stellen, wo sie nicht hingehören, und von Marmeladegläsern, die einen gewissen Unterdruck erzeugen, wobei Krankenhäuser, glaube ich, darauf eingestellt sind.
Ja, es gibt, sage ich mal, Bohrköpfe, sind diamantbesetzt, wo man eben Glasgefäße dann entlasten kann, sodass quasi der Unterdruck verschwindet und man die leichter entfernen kann. Gilt auch für die allseits beliebte 033-Cola-Flasche. Die dürfte das häufigste Objekt sein.
Cola-Flasche. Wir haben auch die Mail eines Hörers bekommen, der selbst Rettungssanitäter ist und der Folgendes sagt: Wir sind chronisch unterbesetzt und uns fehlt sozusagen der Mittelbau. Also wir haben viele Junge, die irgendwie vielleicht die Zeit bis zum Medizinstudium überbrücken auf diese Art, und wir haben viele Ältere. Wie ist das bei Ihnen in Köln und in NRW?
Ich glaube, die Situation ist allgemein vergleichbar bundesweit, und die Probleme rühren aus einer, für meine Begriffe, zu einem großen Teil aus der Umstellung der Ausbildung. Dazu muss man sagen, auf einem Rettungswagen sitzt immer ein Fahrzeugführer, der höher Qualifizierte, und ein Helfender, ein Assistent, der Sanitäter, da gibt es eben unterschiedliche Qualifikationen. Und in diesem Bereich der Fahrzeugführer, also der höher Qualifizierten, haben wir tatsächlich ein großes Problem, seit wir den Rettungsassistenten abgeschafft haben und durch den Notfallsanitäter ersetzen.
Okay.
Da ist einfach noch ein Riesenloch durch den Ausbildungsverlauf, der wesentlich länger ist. Und die Rettungsassistenten scheiden peu à peu aus dem Berufsleben aus, und die Notfallsanitäter wachsen noch nicht in der Größenordnung nach, wie wir sie brauchen, und das führt dann zu diesem personellen Problem.
Okay. Kennen Sie Einsätze, die aus dem Ruder gelaufen sind?
Natürlich, also bei der Vielzahl von Einsätzen, die wir fahren, ich nenne mal eine Zahl für Köln, wir fahren statistisch alle 8 Jahre mit einem Rettungswagen die Stadtbevölkerung ins Krankenhaus,
okay.
um mal eine Dimension zu nennen. Natürlich laufen auch Einsätze aus dem Ruder, und natürlich laufen auch Einsätze schief, das
zum Beispiel
liegt in der Natur der Sache.
Was haben Sie abgespeichert?
Nehmen wir mal einen Bereich aus der Feuerwehr, wo man eine technische Hilfe vollziehen soll, und eigentlich geht's nur darum, jemand aus einem Fahrstuhl zu befreien, und der Hersteller hat eine neue Verriegelung für die Tür, die wir noch nicht kennen, und am Ende ist der Sachschaden erheblich größer, als wenn wir geahnt hätten, wie einfach es hätte sein können.
Kennen Sie Einsätze, wo man die paar Minuten zu spät kommt, wo man ein Leben noch hätte retten können?
Die gibt's in jedem Fall. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich aus dem FF 10 aufzählen könnte, aber ich fange da viel niederschwelliger an. Es geht gar nicht darum, unbedingt das Leben zu retten, sondern in der Neurologie sagt man, time is brain. Ja, also Zeit ist Gehirn. Und wenn es um einen akuten Schlaganfall geht, dann möchte ich mich nicht 3-4 Minuten mit irgendwelchen anderen Dingen aufhalten müssen, sondern sie zeitnah in eine Stroke-Unit bringen, wo sie vernünftig versorgt werden können.
Es gibt in Ihrer Branche ein einziges dramatisches gesellschaftliches Problem, das da heißt Gewalt gegen Rettungskräfte, Gewalt, Aggressivität auch gegen Feuerwehrleute, gegen Polizisten. Wann sind Sie zum letzten Mal auch körperlich attackiert worden?
Ich persönlich muss da länger zurückgucken, dass man mich tatsächlich körperlich attackiert hat, beleidigt oder sage ich mal verbal attackiert. Ist jetzt keine Seltenheit, erst recht nicht am Wochenende in einer Großstadt. Da ist die Stimmung schon mal alkoholgeschwängert. Aber wir müssen nicht lange zurückschauen. Da sind Kollegen von meiner Wache vor wenigen Wochen an einem öffentlichen Platz mit Flaschen beworfen worden während des Einsatzes. Da war auch ein relativ junger, frischer Kollege dabei, 6 Wochen im Dienst. Und das macht dann schon was mit einem, wo man sich fragt, was ist in der Gesellschaft schiefgelaufen?
Von wem sind die beworfen worden?
Wir reden da über ein Areal, wo jetzt zu Corona-Zeiten relativ ungeordnet im Freien Party gemacht wird. Und letzten Endes war das nicht mal zu verifizieren.
Mhm. Ja. Welche Folgen hat sowas?
Na, die Folgen sind, dass eine Stadt langsam aber sicher in dem Bereich aufrüstet durch zunehmende Beleuchtung. Man diskutiert jetzt, ob man solche Plätze kameraüberwacht, weil nicht nur Rettungskräfte, sondern auch Polizei dort angegriffen worden ist, weil es Wochenende für Wochenende da halt zu Problemen gekommen ist. Und irgendwann muss man dann halt mit Maßnahmen reagieren,
Klar. Die
wieder unser aller persönliche Freiheit irgendwie einschränken. Und wir wundern uns dann irgendwann, warum es nötig geworden ist.
Wenn man sowas erlebt hat, dann macht das ja was mit einem. Sie haben mir vorhin, als die Musik lief, die Geschichte von einer sehr jungen Kollegin erzählt, der man die Schneidezähne ausgeschlagen
Richtig.
Hat.
Richtig. Ich kann dann verstehen, dass man sagt, ich möchte eigentlich Dienst an der Gesellschaft leisten. Das ist ein Beruf, der mir Spaß machen könnte, aber sich dann auch ab einem gewissen Punkt wieder dagegen entscheidet. Und ich glaube nicht mal, dass es ein Phänomen ist, was Feuerwehr und Rettungsdienst betrifft oder die Polizei, sondern dass es gesellschaftlich darum geht, alles irgendwie anzugreifen, was irgendwie mit Staat und mit Einschränkung meiner persönlichen, individuellen Freiheit zu tun hat.
Eine Zeit lang gab es ja auf den Autobahnen das große Problem, dass Rettungsgassen nicht freigehalten wurden. Kann es sein, dass sich dieses Problem ein bisschen gelöst bzw. gebessert hat?
Wir erkennen da zumindest eine Verbesserung. Keine Frage. Rettungsgasse ist kein Straßenname, aber die Bundesrepublik ist durch viele Maßnahmen beworben worden, was dieses Thema angeht. Auf jeder Autobahnbrücke hing ein Plakat, es gab viele Kampagnen zu dem Thema. Das hat schon Früchte getragen. Es ist aber nicht so, dass wir generell davon ausgehen können, dass eine Rettungsgasse jetzt hundertprozentig funktioniert. Aber diese Maßnahmen haben schon eine gewisse Wirkung gezeigt.
Gibt es diese filmenden Gaffer noch, die mit ihrem Smartphone Schwerverletzte oder Sterbende filmen?
Natürlich. Auch das kommt nach wie vor. Ich bin sehr froh, dass sich die Rechtslage da auch so geändert hat, dass man diese Leute tatsächlich auch belangen kann und dass die Polizei das inzwischen bei Autobahnunfällen oder bei Unfällen generell auch tatsächlich durchzieht und durchführt.
Wir kriegen immer noch Mails von Hörerinnen und Hörern, die von Dingen und Gegenständen berichten, die man an Orten findet, wo sie nicht hingehören.
Wir haben wohl einen wunden Punkt getroffen.
Ganz offensichtlich. Also das ist, Jörg Niesen, wirklich bemerkenswert. Und es gibt eine kleine Geschichte, die wir vielleicht jetzt doch noch erzählen sollten. Sie wurden mal in ein Etablissement gerufen und haben da einen älteren Herrn in komatösem Zustand vorgefunden.
Richtig. Also man darf von bewusstlos sprechen, also nahezu nicht erweckbar oder nicht erweckbar, muss man sagen. Atmung und Puls, aber Gott sei Dank ausreichend vorhanden. Und dann ging es darum, die Bewusstlosigkeit zu klären. Unterzuckert war er nicht, einen Sturz konnte man ausschließen. Also wir haben uns da im Rahmen der Erkundung viel Mühe gegeben. Am Ende stellt sich raus, der gute Mann hat einen Rotweineinlauf genossen in diesem Etablissement.
Einen Rotweineinlauf.
Ja.
Hat man denn auch rekonstruieren können, um wie viele Liter es sich gehandelt hat?
Müssen so ein guter Liter vielleicht ein bisschen mehr gewesen sein. Und es war die einzig greifbare lauwarme Flüssigkeit. Deshalb hat man zum Rotwein gegriffen. Und die Wirkung ist nun mal, ich nenne es mal verheerend, gibt im ganzen Körper keine bessere Schleimhaut, um Alkohol zu resorbieren, als die Darmschleimhaut. Der Mann war sturzbetrunken, ohne einen Schluck getrunken zu haben. Daher kommt vielleicht der auch etwas provokante Satz, den Arsch voll haben.
Aber gut, wobei ich jetzt ehrlicherweise davon ausging, dass wenn jemand in ein Etablissement geht, dass er nach Vergnügungen anderer Art sucht.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und ich glaube, das gilt erst recht in dieser Szene.
Ja. Wie ist es eigentlich, wenn Sie zu solchen Einsätzen kommen? Sie müssen ja die Form wahren, Sie dürfen nicht lachen, sich nicht lustig machen über so jemanden. Wie ist es dann hinterher, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen dann zusammensitzt?
Also Rettungsdienst ist keine humorbefreite Zone und man darf durchaus auch mit Patienten lachen. Oftmals ist Humor eine ganz gute Brücke, um, sage ich, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch gewisse Barrieren zu überwinden. Im Kollegenkreis pflegt man im Rettungsdienst sicherlich einen etwas derberen Humor. Wichtig ist, dass man eine gewisse Pietät dabei bewahrt und eben nicht vor Leuten lacht, sondern im Nachhinein durchaus skurrile Einsätze austauscht, ohne dass die Leute selber sich beschämt fühlen.
Ja, wobei man sich da schon, denke ich, zusammenreißen muss an der einen oder anderen Stelle, wenn man die eine sehr kreative Erklärung für ungewöhnliche Dinge hört.
Natürlich, und manchmal gelingt einem das besser und manchmal schlechter. Auch im Rettungsdienst arbeiten nur Menschen und da kann es auch mal salopp werden, keine Frage.
Letzte zitierte Mail eines SWR1-Hörers, die ist ganz kurz: Ich werde nie wieder Bohnen essen.
Ich wollte niemandem den Appetit verderben, Entschuldigung.
Aber das Leben ist, wie es ist, und manchmal ist die Realität halt, wie soll man sagen, kreativer, heftiger, als man denkt.
Als wir es uns alle ausdenken können.
Ja, auf jeden Fall. Haben Sie schon mal an einer Tür geklingelt und da hat jemand aufgemacht und gesagt: Guten Tag, ich bin Jesus Christus?
Jesus Christus ist recht beliebt, aber ich habe ihn selber nicht erlebt. Aber ich habe jemanden erlebt, der mir die Türe öffnet mit: Guten Tag, kommen Sie rein. Man hat mich geschrumpft und ich habe Nadeln in den Augen.
Nochmal, Nadeln in den Augen?
Richtig, die imaginär in seiner Wahrnehmung in den Augen steckten und für mich nicht erkennbar
waren. Was haben Sie dann gemacht mit den Augen?
Wir haben letzten Endes ein längeres Gespräch geführt und wir wollten ihn selbstverständlich auch in ein geeignetes Krankenhaus bringen. Und der Kompromiss war, uns zu begleiten, dass wir das mit den Nadeln hier vor Ort regeln. Die haben wir dann imaginär quasi aus dem Auge entfernt. Und das mit dem Schrumpfen, das können wir nicht zu Hause erledigen. Dafür müssen wir in ein geeignetes Krankenhaus fahren und darauf hat er sich eingelassen.
Haben Sie ihn denn gefragt, auf welche Größe er sich geschrumpft gesehen hat?
Ja, wobei ich gefragt habe, aber ich muss gestehen, dass ich mich nicht mehr genau erinnere.
Tja, und dann landet so jemanden erstmal in der Psychiatrie.
Richtig.
Und bleibt dann möglicherweise auch länger im Zeitraum.
Darauf habe ich weder Einfluss noch die, sag ich mal, Nachverfolgung, die ich, wie gesagt, bewusst nicht nur in solchen Fällen vermeide.
Wie oft waren Sie in Messi-Wohnungen?
Also in 25 Jahren
oft.
Oft. Oft und ganz unterschiedlich.
Tendenz zunehmend?
Möchte ich mich nicht festlegen, aber es ist ganz unterschiedlich, was man auch als solches versteht. Also es gibt ja den Messi, wo wir uns alle die völlig zugemüllte Wohnung vorstellen. Ich kann genauso gut eine Wohnung von einem Rechtsanwalt erinnern, der Zeitungen gesammelt hat und man hätte in diesem Haus die gesamten Wände entfernen können und die obere Etage wäre maximal einen Zentimeter runtergesackt, weil die gesamten Wände mit gesammelten Fachzeitschriften und allem möglichen bis unter die Decke vollgestapelt waren. Ja. Tonnen
an Papier. Das ist ja weder verboten noch strafbar, lässt aber trotzdem Rückschlüsse auf einen Menschen zu.
Ja, und die Wege in der Wohnung waren inzwischen durchaus auch beengt. Also es hat durchaus Einfluss aufs Leben genommen, ja.
Hat die Zahl der alten, der einsamen, der verwirrten Menschen, die Sie bei solchen Einsätzen kennenlernen, zugenommen?
In jedem Fall nicht abgenommen. Mhm. Also sich, sag ich mal, um den Nachbarn zu kümmern, mal zu klingeln und die Anonymität im Großstadtleben ein bisschen zu reduzieren, stand dieser Gesellschaft durchaus gut zu Gesicht.
Das hätte ich jetzt beinahe, oder nicht beinahe, sondern eigentlich wollte ich das zum Schluss fragen. Also was wir alle dazu beitragen können, dass in einer Gesellschaft, wo Vereinsamung doch ein großes Thema ist,
vielleicht mal Salz und Pfeffer leihen, obwohl man es nicht braucht.
Beispielsweise. Danke, dass Sie bei uns waren.
Große Freude. Vielen, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,